Die pflanzen 12 bis 13 Sedumarten pro Quadratmeter an. Das ist eine große Varianz. Die Pfanne wirklich hat ganz viele verschiedene Sedumarten. Und dann können sich auch mal über die Jahre ein, zwei, drei Sedumarten verabschieden. Und die, die übrig bleiben, die sich dann etablieren an dem Standort oder auf dem Standort, die nehmen dann diese Lücken wieder ein.
Wenn es um die Pflege geht, macht es eigentlich Sinn, weil vielleicht sogar
das Carport
oder die Garage eh bepflanzt ist?
Genau, dann können sich beide wieder die Hand geben. Das kann dann ein ganz normaler Dachdecker auch durchführen, wenn er die Kompetenz dafür hat und unterscheiden kann zwischen einer jungen Birke und einer Sedumvegetation. Oder es kann natürlich auch der Landschaftsgärtner machen. Ja, in der Regel soll es dann der Landschaftsgärtner machen. Dieses Material ist das Beste. Also ASA ist wirklich PMMA, machen wir für unsere nur Lichtpfanne, also für die transparente Pfanne, gibt es bei uns auch. Und für alle anderen Pfannen setzen wir das ASA ein. ASA hat nur einen Nachteil. Es brennt wie Sau. Kann ich natürlich nicht gebrauchen. Also ich muss da additivieren. Also ein reines ASA-Pfannendach Silvester ist echt gefährlich. Also das brennt wirklich super. Wenn es einmal brennt, dann brennt es durch. Alle Dächer werden grün.
Okay, perfekt.
Ja. Das ist unser Ziel. Ja. Ja. Ist viel Arbeit, wir arbeiten dran. Wir haben jetzt vielleicht einen Prozentsatz von den 27 Millionen. Na, noch nicht mal. Wir sind noch drunter. Aber wir sind noch jung und wir sind voller Tatendrang. Und ja, wir freuen uns auf alles und was da kommt, noch jedes grüne Dach, was schön aussieht nach ein paar Jahren.
Herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Tobias.
Hallo Thomas.
Wir waren im schönen Pleppenberg im Sauerland.
Im tiefsten Sauerland, würde ich fast sagen.
Das stimmt. Also ich glaube, jeder hat gesehen, dass wir da hingefahren sind, gerade wenn so ein weißer Tesla wieder vorgefahren kommt. Aber ist ein anderes Thema.
Standen wir in der Zeitung am nächsten Tag vielleicht. Ich weiß nicht.
Ja, wir haben ja nichts Schlimmes gemacht.
Nein, das stimmt.
Wir haben uns nur so einen Versuchsgarten hinten, ein Versuchslabor hinten angeguckt. Und waren auch zu Gast im Haus bei Dirk Kieslich.
Genau, und warum waren wir überhaupt da? Weil eigentlich könnte man sagen, okay, was interessiert jetzt den Landschaftsgärtner ein begrüntes Schrägdach? Weil das macht ja eigentlich der Dachdecker. Aber wir haben ja gerade das Thema Gebäudebegrünung und da spielte das gut rein. Da sind wir auf Instagram auf ihn aufmerksam geworden. Und also, krasser Typ.
Ja, also einerseits ein sehr unterhaltsames Gespräch. Also man merkte schon, dass er sehr viel Erfahrung hat da in dieser Art und Weise der Kommunikation. Mhm. Wenn ihr, wir laden euch ein, da mal bei YouTube reinzuschauen, bei My Green Top, da gibt es auch ganz viele tolle Reportagen vom MDR und so weiter. Da sieht man es auch nochmal ganz toll. Aber genau, es ging auch um diese grundsätzliche Diskussion, wem denn dieses Gewerk eigentlich gehört. Dann ging es dann natürlich viel um Informationen, hey, warum baut man sowas, wie geht das überhaupt mit so einem Start-up umher? Und ihr lernt den Dirk auch nochmal kennen, aus welcher Richtung er kommt, also wie er überhaupt auf diese Geschichte gekommen
ist. Ja, genau. Und wie gesagt, also ein spannendes Thema und ich weiß auch nicht, ob man mal alles dem Dachdecker überlassen muss. Wir haben auch darüber gesprochen, vielleicht reicht es auch mal so ein Gartenhaus oder sowas damit vielleicht zu machen. Das ist ja auch nochmal eine Fläche, die man vielleicht nutzen kann. Aber alles in allem finde ich eine sehr, sehr unterhaltsame Folge für euch und genau, viel Spaß beim Zuhören.
Also du bist ja tatsächlich der Erste, ja, also relativ der Erste in der Reihe von den Herstellern für solche Systeme, die wir jetzt alle mal so nach und nach mal beleuchten wollen. Ne? Vorher hatten wir mal Hersteller aus dem Bereich Betonsteine, wenn es um Nachhaltigkeit ging.
Dann aber das passt nicht, Beton und
Nachhaltigkeit. Nein, aber vom Thema her, ja. Also dass wir mal Hersteller irgendwie befragen. Was hatten wir noch mal für Hersteller?
Wir hatten einmal diesen E-Transporter.
Genau, E-Transporter. Also Automobilität kommst du ja auch, habe ich gehört.
Ja, ich habe ein System entwickelt. Wind Energy hieß das und dann haben wir auch es auch geschützt. Aber es liegt immer noch irgendwo in der Schublade. Ich weiß gar nicht wo. Und die OEMs sind träge. Und das wäre wirklich eine Revolution gewesen. Also es wäre ein Auswechselsystem gewesen. Und du hättest bei quasi jeder Bundesbürger, der eine Wohnung hat, wäre quasi Bereitsteller gewesen. Also auswechselbare kleine Akkueinheiten, die du wie bei Uber quasi, wenn du Bedarf hast, angezeigt wird, wo welche geladen sind, dann fährt man dahin, tauscht aus, entladen das Akku, gibt es dann ab und bezahlt dann eben dort direkt übers Handy. Total smart, keine Ladestation notwendig, weil wir überall Steckdosen haben. Ja. Überall in der ganzen Republik. Ja. Und somit hätte auch der Anbieter, der eben dann auflädt, privat, hätte auch noch Geld verdient, ohne dass er was tut. Und das wäre wirklich super gewesen. Und du hättest auf jeden Innovationssprung reagieren können bezüglich der Akkueinheiten. Und danach, nach dem Gebrauch, hättest du die Akkueinheiten quasi noch als Speicher benutzen können. Wollte aber, wir waren bei Audi, war mit VW im Gespräch, BMW hatten wir, glaube ich, auch mal Gespräche, aber die haben sich alle nicht dran getraut. Und wir hätten unfassbar viel investieren müssen für so ein Pilotfahrzeug, für so eine Pilotreihe. Okay. Und dann kam eben die Dachbegrünung dazwischen und dann haben wir gesagt, wir können jetzt nicht zweigleisig fahren mit so zwei Bereichen, die...
Haben wir irgendwie Musik?
Soll ich das Radio ausmachen?
Ja. Entschuldigung.
Ja, ich höre das
Radio noch. Ja. Achso, doch, ich höre es.
Ja?
Ja.
Ja, und dann haben wir Red Energy sterben lassen. Aber weswegen ich das erzählt habe, da haben wir auch mal Podcast gemacht, 4 oder 5 Folgen, müssten auch bei Spotify sein. Red Energy, der elektrische Podcast heißt das, glaube ich.
Ah, krass, okay.
Kann man sich mal anhören.
Okay, den habe ich nicht gehört. Ich habe, hier gibt es auch nicht mehr den Podcast.
Weltverbesserer-Podcast?
Ja, genau, da wart ihr auch zu Gast. Aber ich habe einen anderen Podcast mal gehört. Mein Gott, scheiße, jetzt komme ich nicht drauf. Nicht The Clean Energy. Ach Mann, warte, ich reiche es gleich nach.
Ja. Gibt es sogar noch Red Energy, der elektrische Podcast bei Spotify.
Ja, die nehmen da nichts raus bei Spotify, das bleibt alles drin. Ja.
So. Okay, wie viele Folgen? Alle Folgen drin.
Cool.
Ja. Könnt ihr euch mal angucken.
Wir verlinken das unterhalb der Folge in den Shownotes.
30 Minuten gehen die immer.
Ja. Wer da Interesse hat, kann sich das gerne lernen.
Ja, genau. Genau.
Jetzt sagtest du gerade, okay, das war das erste Projekt oder eines der Projekte, wahrscheinlich nicht das erste, so wie wir kennen uns noch nicht lange, aber wie ich dich jetzt einschätze, war das wahrscheinlich eines der Projekte. Und dann kam die Dachbegrünung dazwischen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie waren die Gedanken da auf einmal?
Ja, das ist schwierig. Bin ich schon oft gefragt worden, was war der Trigger für diese Geschichte? Also 2019 hatte ich die Idee, im Herbst irgendwann. Und es war abends, das weiß ich auch noch, weil ich dann meine beiden Jugendfreunde angeschrieben habe, die ich immer mit neuen Ideen quasi nerve. Und was jetzt der Auslöser war, vielleicht habe ich irgendwie was gelesen, irgendwie einen Bericht, wo es um CO2 ging und um Nachhaltigkeit. Und das war auf einmal da. Und dann hatte ich einen Prototyp gemacht, also gezeichnet erstmal so eine Skizze und habe dann Olli und Steffen das geschickt und habe gesagt, ey, lass uns Dächer begrünen. Und dann wird gesagt, bist du bescheuert, das Dächer begrünen. Also Moos, was willst du denn machen? Willst du ein Patent auf Moos, auf Pfannen anmelden? Und dann habe ich dann die Skizze geschickt und ja, so ging das damals los, 2019 im Herbst, genau.
Was hast du vorher gemacht?
Ich komme aus der Kunststoffbranche. Und habe 30 Jahre lang in der Automobilindustrie oberflächendekorierte Bauteile hauptsächlich entwickelt, also neue Verfahren, neue Produkte, habe da die Vorentwicklung geleitet und das Patentmanagement. Und ich bin halt von zu Hause aus Chemiker und Kunststoffspezialist, kann man vielleicht so sagen, ja.
Darf man fragen, bei welchem Hersteller?
Die letzten 18 Jahre bei der Firma GH die Kunststofftechnik in Lüdenscheid.
Also wir reden jetzt über begrünte Dachpfannen und wir sind die beiden einzigen Gärtner hier im Haus.
Ja.
Das wird sehr spannend, glaube ich.
Ja, okay. Ja, also das ganze Thema Vegetation, also das, was letztendlich reinkommt oder in unsere Pfannen angesät wird jetzt, das war natürlich eine Thematik, wo wir uns einarbeiten mussten. Am Anfang waren wir da natürlich sehr spärlich aufgestellt und unsere Kompetenz lag ganz klar in dem Produkt der Kunststoffdachpfanne mit dem Blumenkasten, um es mal salopp zu sagen. Und wir haben da am Anfang natürlich viele Gespräche geführt mit Gärtnern, mit Dachbegrünern, haben auch viel Material ausprobiert, also damals mit Sedum-Matte gestartet, die dann eben konfektioniert in unsere Pfannen reingesetzt. Jetzt haben wir ein anderes Anpflanzsystem und haben da auch viele Fehler gemacht. Also Billig-Sedum-Matten gekauft, die nach dem ersten Frost dann wirklich kaum noch da waren. Also mit ganz wenig Varianz, maximal 3-4 Sorten. Und das ist einfach zu wenig, das haben wir alles lernen müssen. Und jetzt sind wir eigentlich so weit, dass wir sagen, wir sind auch in der auf der Seite, wo es um die Pflanze geht, auch recht gut aufgestellt. Gut, und die Kunststoffträgerseite oder die Kunststoffseite, die Konstruktion, die Konzipierung des Bauteils oder der Bauteile, das ist ganz klar, das haben wir mitgebracht, das ist unsere Hauptkompetenz.
2019 hattest du die Idee. Was haben deine Freunde da gesagt?
Die haben sie erstmal belächelt. Die haben gesagt, um Gottes Willen, jetzt kommt er wieder mit so einer Idee rum. Also das kam natürlich öfters. Und dann, wie gesagt, die erste Skizze denen geschickt. Da gibt es so einen ganz lustigen WhatsApp-Verlauf. Den zeige ich dann auch ab und zu, wenn ich irgendwelche Vorträge halte, wie alles begann quasi. Und dann erstmal, klar, wie man es macht, eine Patentrecherche, ob man nicht mit der Idee, die man gerade hatte, nicht vielleicht schon irgendwie zu spät dran war. Und Patentrecherche zeigte auch alles grün. Und ja, dann haben wir angefangen, beziehungsweise ich angefangen, die Anmeldeschrift zu verfassen, einzureichen, erstmal als deutsches Gebrauchsmuster. Die ganz allererste Idee war tatsächlich auch ein Coversystem, wo wir gesagt haben, wir setzen ein Cover auf die bestehende Betonpfanne in dem Fall. Haben dann aber auch ganz schnell gemerkt, das klappt nicht, weil wir dann statisch ein Problem haben. Also so eine klassische Betonpfanne wiegt so 4,5 Kilo. Das ist schon viel Gewicht. Mhm. Und wenn wir jetzt noch ein Cover draufsetzen, dann wiegt dieses Cover, es muss ja auch ein Kunststoffträger sein, mit der Füllung, das ist Lavablät und Bims als Untergrund, und dann eben der Sedumvegetation auch so 3,5 Kilo. Das heißt, wir liegen da so bei 8 Kilo. 80 Kilo pro Quadratmeter wird das bedeuten, das ist viel. Das ist dann statisch schon echt eine Nummer für so ein Dach. Und deswegen haben wir gesagt, ein Coversystem ist nicht machbar. Und
plus dann halt irgendwie Wasser vollgesogen, dann Schneefall.
Genau, dann so weiter, wird das ganze System natürlich nochmal schwerer temporär. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, eigentlich eine Kunststoffpfanne zu entwickeln, die multikompatibel ist, also mit so vielen Kunststoff- oder Betonpfannen harmonisiert und kompatibel ist wie möglich, um eben auch sehr viel Dachfläche eben als Plug-and-Play-System ausstatten zu können. Und diese Kunststoffpfanne mit der Füllung und der Sedumvegetation hatte ein Zielgewicht, nämlich das Gewicht der Betonpfanne, also diese 4,5 Kilo. Und da haben wir natürlich dann von hinten angefangen und gesagt, okay, was wiegt die Füllung, was wiegt die Sedumvegetation, und dann hatten wir noch 1,4 Kilogramm übrig, nach abzüglich dieser beiden Faktoren. Und dann haben wir unsere Kunststoffpfanne wirklich hinsichtlich Leichtbau konzipiert, also klassischer Leichtbau, verrippt, wirklich eine FMEA-Berechnung drüber gemacht, und das Ganze ausgereizt und haben wirklich jetzt ein extrem mechanisch stabiles, leichtes Produkt, was dann eben gefüllt mit Granulat und Sedumvegetation das gleiche wiegt wie eine klassische Dachpfanne. Und somit können wir jetzt quasi aus einer bestehenden Beton-Dachpfannen-Landschaft eine Pfanne rausnehmen, eine Betonpfanne, unsere begrünte einsetzen. Das passt in der Regel mit, wie gesagt, 7 verschiedenen Dachpfannengeometrien. Und vom Gewicht her bringen wir eigentlich kaum mehr Gewicht aufs Dach. Klar, wenn wir dann Regen haben, das ganze System ist wassergesättigt, wir haben Wasserstufen oder Wasserspeicher eingearbeitet, dann ist es temporär schwerer, dann wiegt sie auch schon mal 6 Kilo, je nach Neigungswinkel ist es auch unterschiedlich. Aber 60 Kilo ist eben für so ein Dach, was so bei 120, 150 Kilogramm Traglast ausgelegt ist, immer noch kein Problem.
Wie haben die Dachdecker hier im Sauerland darauf reagiert, als du gesagt hast, hier, ich brauche mal euren Input?
Ja, relativ bescheiden. Die Plettenberger Dachdecker waren jetzt aber auch nicht unsere Hauptansprechpartner. Die kamen halt später.
Wen hast du dann aber gefragt? Also du bist ja auch kein Dachdecker.
Nee, ich bin kein Dachdecker. Ich hatte Gespräche mit Dachdeckern, klar. Die haben das System natürlich auch belächelt, weil für Dachdecker ist alles das, was neu ist, naja, erstmal schwierig. Die kennen das halt gar nicht anders, dass es Pfannen gibt aus Beton und Ton. Und alles andere ist für die erstmal ganz weit weg. Und das Thema Kunststoff ist für die und für viele andere ja auch ein sehr kritisches Thema. Viele Leute glauben ja, es gibt nur einen Kunststoff.
Die Entsorgung.
Ja, also das Wissen über Kunststoffe in der Bevölkerung und auch bei den Dachdeckern ist halt sehr gering. Also die meisten denken wirklich, es gibt nur einen Kunststoff, der ist in der Regel nicht UV-stabil, gibt Mikroplastik frei, da dünsten Weichmacher aus, also Phthalate, und am Ende schwimmt das Teil im Ozean und wird von Walen gefressen. Das ist so das herkömmliche Bild eines normalen Bürgers hinsichtlich Kunststoff. Das ist aber komplett falsch. Das ist am Thema komplett vorbei. Kunststoffe ist so, es ist ein Makrokosmos. Es gibt so viele unterschiedliche Kunststoffe, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Und wenn ich mit einem Produkt auf ein Dach gehe, dann weiß ich da, was habe ich für Medien und was habe ich für eine Hauptbeanspruchung. Und die Hauptbeanspruchung ist ganz klar UV. Und dann muss ich eben meinen Kunststoff so auswählen, dass er die Beanspruchung, die eben auf ihn trifft, eingehalten wird oder ausgehalten wird. Und muss natürlich leicht sein, darf nicht brennen, muss mechanisch stabil sein, aber auch zäh sein, auch in der Kälte, damit es keine Spannungsrisse gibt. Und wenn man da so ein bisschen Kenntnisse mitbringt, dann kann man da ganz schnell sein richtiges oder den richtigen Kunststoff aussuchen.
Und hast du dann mal die erstmal hier selber angefangen, aufzubauen und hast dann Dachdecker gefragt? Oder?
Genau, wir haben angefangen, auch sehr witzig, wir brauchten natürlich die Geometrie der Betonpfanne und haben dann eben die klassischen Betonpfannenhersteller angeschrieben und angefragt unter dem Vorwand. Haben wir nicht gesagt, wir wollen eine Kunststoff-Dachbegrünungspfanne entwickeln, sondern haben so ein bisschen rumgedruckst. Wir brauchten den CAD-Datensatz, weil wir ja umkonstruieren mussten. Wir mussten die Betonpfanne ja in ein kunststoffgerechtes Bauteil umkonstruieren und dann eben auch noch den Pflanzkasten drauf. Da mussten die Wasserspeicher rein, Wassereinläufe, Wasserüberläufe und das Ganze muss dann eben auch kompatibel sein. Und wir kamen nicht an die Daten dran. Die haben natürlich total geblockt. Und dann haben wir eine Betonpfanne genommen und haben die eindigitalisieren lassen. Also wir haben quasi aus der Betonpfanne eine Datenwolke gemacht.
Und haben gescannt oder wie habt ihr
das? Ja, genau. Wir haben die eingescannt, eindigitalisiert. Und dann haben wir die repariert, haben dann den Kasten drauf gemacht und haben dann erstmal 3D-Druckteile gemacht. Und diese 3D-Druckteile haben wir dann ausprobiert. Hier auf diesem wunderschönen Probedachstuhl, der im Garten steht.
Versuchslabor.
Genau, das ist das Versuchslabor, genau. Ja. Sieht zwar nicht so aus, ist aber sehr effektiv und
es ist draußen.
Sehr schnell auch. Ja. Ja. Und da haben wir die ersten Versuche gemacht. Wie funktioniert das mit dem Verbau? Wie ist das Gewicht? Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten? Und wo wir dann mehrere Schleifen gemacht haben und wir eigentlich zufrieden waren mit den Daten, dann haben wir quasi, man sagt, das Design Freeze gemacht, haben dann das erste Versuchswerkzeug gebaut und dann die ersten tatsächlichen Pfannen produziert und dann immer auch wieder getestet.
Aber wo war dieser Moment zu sagen, das ist es, wir gehen jetzt auf diese Idee?
Das war so ein bisschen trotz, wie gesagt, wir wollten eigentlich die Schutzrechte damals verkaufen an die Dachpfannenhersteller. Die haben uns aber so ein bisschen ausgelacht und dann haben wir gesagt, okay, wenn ihr nicht wollt, dann machen wir es jetzt selber. Und dann sind wir quasi aus diesem Entwicklertum rausgegangen und sind jetzt Unternehmer. Wir haben eine Unternehmung gegründet, erst eine Personengesellschaft, jetzt eine GmbH. Und haben es dann selbst vertrieben und eben alles lernen müssen. Also und sind jetzt, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Wir haben über 100 Dächer, weit über 100 Dächer begrünt in der ganzen Republik. Wir hatten Projekte in der Schweiz, in Österreich. Wir haben jetzt eine Anfrage aus Frankreich. Schweden hatten wir. Und in der ganzen Republik kreuz und quer. Und das wird immer mehr und immer größer. Und
wann habt ihr das erste Dach gebaut?
Das erste Dach wurde begrünt im Frühjahr 22.
Also quasi 3 Jahre nach der...
Genau.
Welche Hürden hatte man vorher noch zu nehmen?
Die Corona-Pandemie war eine große Hürde.
Da war was.
Da war was, genau. Das hat uns natürlich auch so ein bisschen gehemmt, weil man da eben auch nichts großartig machen konnte. Und wir hatten alle noch unsere Fulltime-Jobs. Also wir konnten uns ja nicht hundertprozentig auf das Produkt und die Entwicklung konzentrieren, sondern wir hatten alle unsere Jobs noch. Der Olli ist selbstständig im Bereich Marketing, Grafikdesign. Steffen ist Marketing-Spezialist bei einer großen Firma hier in Plettenberg und ich hatte eben meinen Job bei Gerhardi noch. Und was ist alles an den Abendstunden und an den Wochenenden passiert? Und deswegen braucht man da eben auch, wie gesagt, ein bisschen längere Zeit. Und am Anfang haben wir alles selbst finanziert. Wir hatten ja keinen Mäzen, der uns gesagt hat, ihr habt da mal eben 100.000 Euro, legt los. Sondern wir hatten das alles aus unserer eigenen Tasche vorfinanziert. Und da braucht man natürlich immer ein bisschen länger Zeit.
Gab es da mal den Punkt zu sagen, ey, blöde Idee gewesen?
Irgendwann hat man so viel Geld investiert, dass man auch darüber nicht mehr spricht, vor allen Dingen auch in der Familie nicht mehr. Also wenn meine Gattin damals gewusst hätte, wie viel Geld da schon versenkt worden ist in dieser Geschichte, dann hätte es richtig Stress ergeben. Und irgendwann war es dann aber so viel Arbeit, auch mit dem Vertrieb und mit dem mit diesen ganzen anderen Ressorts, dass man gesagt hat, jetzt muss man entweder, muss man da durch, muss es Vollteil machen, weil es einfach auch ein geiles Thema ist. Also ich, wie gesagt, ich komme aus der Automobilindustrie, da hat man Oberflächenbauteile gemacht, da habe ich auch mit Herzblut drin gesteckt, das war immer Passion für mich auch, der Job. Das ist aber was ganz anderes. Man tut was Gutes für die Umwelt, ja, die Kunden sind begeistert, die sind glücklich. Und letztendlich ist es wirklich ein echt sexy Produkt, was man da entwickelt hat. Und wenn man dann so die begrünten Dächer sieht, die dann bestenfalls im Frühjahr oder im Sommer dann auch noch in Blüte stehen und von Hummeln und Schmetterlingen besucht sind und von Bienen, dann weiß man, dass man echt was Tolles da entwickelt hat.
Also wir waren letztens in Wien noch, hatten da mit dem Grünstadt Grau den Podcast, den gab es ja jetzt vorher auch schon, habt ihr hoffentlich schon gehört, drüber gesprochen. Da gab es auch so die Stadt der Zukunft, gibt so ein Foto. Buch quasi, was wir uns gezeigt hatten.
Das war ein Fotobuch, das wurde mit AI quasi generiert und dann haben die größten Städte, ich glaube, Europas genommen und quasi dann visualisiert mit AI.
Ja.
Also auch sich schon mehr Mühe gegeben, als wenn man jetzt sagt, ChatGPT, bitte mach mir mal ein Bild. Sah schon sehr, sehr detaillierter aus. Aber...
Genau, und da konnte man halt dann, ist halt immer die Frage, so klassischerweise kennen auch viele unserer Zuhörer natürlich die klassische Dachbegrünung, also ja, Flachdach, extensiv, ja. Intensiv. Aber dann Schrägdach zu begrünen, das ist, war jetzt für mich auch erstmal tatsächlich vollkommen neu. Ich meine, Thomas, du hast, glaube ich, mit deinem Schwiegervater gesprochen.
Ja, ich hab auch, also mein Schwiegervater ist Dachdecker, Handwerker in dem Sinne. Ich hab mal so Handwerker, wenn man einen Handwerker fragt, so wie du damals die Leute auch gefragt hast, so eine Antwort kam dann auch, ne?
Ja.
Dann fragt er seinen Kollegen und dann kommt aus dem Hintergrund nur ein Lachen, so, habe ich mal im Fernsehen gesehen und ja, geh mir weg, so in etwa.
Ja.
Das ist aber die typische Haltung. Ich habe aber auch mal begrünte Dachdecker, Dächer mal gesehen, Schrägdächer, aber selten,
ja,
dass man sowas sieht. Ne? Ich wusste leider nicht, welches System das
ja, es war. Es gibt natürlich unsere Marktbegleiter, die großen, die die sind hauptsächlich im Flachdach unterwegs und die haben natürlich auch Produkte für den Schrägdachbereich. Das, ja, sind aber alles Produkte, die haben sich in der Breite nie durchgesetzt. Die sind sehr schwer. Dann sind die sehr aufwendig aufs Dach zu bringen. Das heißt, da kann ich nicht einfach mal die Dachpfannen runternehmen und gegen begrünte Dachpfannen ersetzen, sondern da musste wirklich bis zum Sparren teilweise runter die ganze Dachkonstruktion entfernt werden. Dann wurde eine stabile Holzauflage gemacht, mehrere wasserdichte, wurzeldichte Folien, Schubsperren, damit das Ganze ab einer gewissen Dachneigung nicht abrutscht, wurden mechanisch aufgebracht, die brachen dann auch schon mal, dann rutschte der ganze Kram ab. Und das war eben sehr teuer, das war 150 Euro, 180 Euro pro Quadratmeter und das war was für Enthusiasten, das war für die Leute was, die sowieso nicht wussten, wohin mit ihrem Geld, ja, und einfach was für kriegendes, grünes Gewissen machen wollten. Das war nichts für die breite Masse, das war nicht für den Eigen- oder Eigenheimbesitzer. Wie gesagt, es war statisch sehr kritisch und es war kommerziell fast unbezahlbar und es war eben auch sehr anfällig. Und das ist unser System natürlich nicht. Wir sind preislich natürlich auch teurer als eine klassische Betonpfanne, ja. Gott sei Dank ist aber auch eine gute Förderlandschaft in Deutschland platziert. Das heißt also, gute Förderquoten teilweise so hoch, dass die Mehrkosten unserer Grünpfanne gegenüber der Betonpfanne quasi kompensiert werden. Und somit hat auch der Hausbesitzer keine Mehrinvestition. Spart aber dann eben zusätzlich durch die Dämmung, durch die Kühlung im Sommer, Regenwasserrückhalt, also bei der Einspeisung der Regenwassereinleitungsgebühr. Und ja, wir sind nicht anfällig, weil wir eben auch hinsichtlich des Materials gut ausgewählt haben. Wir sind statisch, quasi eine Nullnummer für das Dach. Von daher ist es wirklich ein revolutionäres Produkt und neues Produkt. Und ich kenne das auch. Ich halte sehr oft Vorträge bei den Dachdeckermeisterschulen in Essen oder in Köln. Und ich hoffe, dass das noch ein bisschen größer wird. Und wenn man dann in die Klasse kommt mit dieser begrünten Kunststoffdachpfanne, dann sieht man erstmal in skeptische Gesichter. Und dann geht so eine Vorstellung meistens so 3 Stunden. Und danach sind das Fans und Supporter zum großen Teil.
Cool.
Ja. Wirklich. Weil sie es dann einfach verstanden haben. Wie gesagt, am Anfang herrscht erstmal dieses Unwissen über den Kunststoff. Die sind es gewohnt, aus der Lehre. Und es gibt nichts anderes auf dem Markt als Beton und Ton. Das ist auf dem Dach. Wenn man sich die Dachlandschaft anguckt, da ist ganz klar Beton und Ton die meist gesehene Dachbedeckung. Da gibt es natürlich noch Prefa mit Aluminium, was auch ein super System ist. Aber hauptsächlich ist eben Beton und Ton. Und Beton und Ton ist hinsichtlich der Nachhaltigkeit, der bauphysikalischen Eigenschaften, das Dümmste und Schlechteste, was man sich aufs Dach legen kann. Das weiß eben kaum jemand. Das wissen Architekten. Die sagen, ja, das wissen wir, das Thema kennen wir. Aber es gibt nichts anderes. Beton- und Tonfahnen sind halt Traditionsmaterialien. Die werden verbaut und das hinterfragt keiner mehr, ob es das beste Material ist, ob es das Beste ist, was man sich aufs Dach macht. Es wurde schon immer so gemacht. Ist recht günstig. Ist langlebig. Aber ist es das Beste, was man sich aufs Dach legen kann? Nein. Muss man ganz klar sagen. Und da tauschen wir und da greifen wir an und sagen, wir möchten gerne so viele Dächer wie möglich vom Beton und Ton befreien und gegen eine begrünte Dachpfanne ersetzen, also eine begrünte Dachlandschaft erzeugen. Und da, wo wir es nicht können, da haben wir eben jetzt unsere Nurpfanne, die nochmal in einer ganz anderen Sparte quasi aktiv wird.
Okay, über die Produkte können wir im Anschluss gleich nochmal sprechen.
Ja. Ist ja wie Stauden statt Rasen, Pflanzen statt Ton und Beton.
Ja, ja, total. Wie sieht denn, oder ich meine, letztendlich stelle ich mir das vor, okay, ich habe jetzt mein Dach, das habe ich jetzt begrünt und dann kommen wahrscheinlich von den Eigenheimbesitzern auch viele Fragen, weil es kennt man noch nicht, was Neues.
Ja.
Was sind so die meisten Fragen, die du, oder welche, über welche Gegenwinde musst du da letztendlich meistern, dass das durchkommt, das Ganze?
Es ist ein sehr beratungsintensives Geschäft. Deswegen arbeiten wir jetzt auch mit der Firma Sempagewinn zusammen, weil die sich eben seit über 30 Jahren mit dem Thema auskennen, Vegetation. Es geht in der Regel immer um die Pflanzen. Die blüht nicht so, wie sie blühen sollte, es sind einige Sedumarten, die haben sich verabschiedet und es gibt offene Bereiche in der Pfanne. Muss man die düngen? Muss ich die wässern? Was passiert, wenn Baum sich ansät oder andere Pflanzen, das Klee drinne? Solche Fragen tauchen auf und wir holen die dann auch immer ab und da geben wir uns auch wirklich Mühe. Am Anfang waren wir wirklich bei jeder Baustelle, waren wir mit auf dem Dach, haben natürlich auch gelernt, haben den Dachdeckern auf den Finger geguckt, haben geguckt, wie verlegen die Pfannen, kann man noch irgendwas verbessern. Unsere Pfanne hat ja eine riesen Evolution schon hinter sich, also zwischen der ersten Pfanne, damals aus den 3D-Druckteilen generiert, und der jetzigen Pfanne sind vier Entwicklungsstufen drin. Da ist viel passiert. Und gerade auch bei der Sedumvegetation, da gibt es ja so viele Gegebenheiten. Wir haben, ich sag mal, Ausrichtungsvarianten in vier verschiedenen Himmelsrichtungen. Wir haben verschiedene Dachneigungen. Wir haben verschiedene Gegebenheiten der Örtlichkeiten. Wir haben Hamburg, wir haben München, wir haben Aachen, wir haben Dresden. Um jetzt einfach mal auch so ein bisschen, diese Sedumpflanzen müssen für jeden Standort, für jede Neigung, für jede Himmelsrichtung quasi genügend Puffer mitbringen, weil es werden sich immer irgendwelche Sedumarten verabschieden, die mit den Gegebenheiten gerade nicht zurechtkommen. Und deswegen haben wir ganz am Anfang auch mit dieser SM4, mit dieser relativ variantenarmen Sedummatte maximal ins Klo gegriffen, um das mal so auszudrücken. Mhm. Da waren nämlich nur 3-4 Sedumarten pro Quadratmeter, also wenig Varianz. Und wenn man dann jetzt so einen Standort erwischt, der ein bisschen anspruchsvoller ist, und es kommt dann Frost zum Beispiel noch dazu, dann verabschieden sich schon mal wirklich alle vier Sedumarten und dann ist die Pfanne braun. Also Worst Case. Und jetzt mit der Firma Sempagewinn, die pflanzen 12 bis 13 Sedumarten pro Quadratmeter an. Das ist eine große Varianz. Die Pfanne wirklich hat ganz viele verschiedene Sedumarten. Und dann können sich auch mal über die Jahre 1, 2, 3 Sedumarten verabschieden. Und die übrig bleiben, die sich dann etablieren an dem Standort oder auf dem Standort, die nehmen dann diese Lücken wieder ein.
Wo war jetzt euer erstes Dach, was ihr begrünt habt?
Tatsächlich in Plettenberg.
Okay.
Tatsächlich in Plettenberg. Danach hatten wir in...
Und da war das dann auch, dass man gelernt hat mit den Sedumarten und so weiter? Das, oder?
Da war Gott sei Dank eine Sedumqualität, die nannte sich GQ16, die war in einer Großgärtnerei angepflanzt mit Sedum-Kleinballenstauden, also nochmal eine andere Anbauqualität. Und der hatte eine große Varianz mit 16 verschiedenen Sedumarten. Das Dach ist jetzt 3 Jahre drauf. Klar, wenn ich in der Stadt bin, gucke ich mir immer an. Das sieht sehr gut aus, ja.
Ihr habt euch aber auch nur auf Sedum konzentriert. War irgendwie mal der Gedanke, dass man mal auf andere Dachgartenstauden drauf geht?
Also du hast ja auf dem Dach wirklich... eine sehr anspruchsvolle Gegebenheit, also sehr heiß im Sommer, sehr trocken. Und wir haben ja auch nur begrenztes Volumen. Das heißt, wir haben 8 cm Füllung unter dem Sedum und wir müssen ja leicht sein. Das heißt, wir können keine Erde einsetzen. Wir müssen mit diesem Granulat arbeiten, Lavablätum, Bims, weil es eben auch leicht ist. Erde würde sich zum Beispiel rauswaschen. Erde würde.
Ja, aber es gibt ja viele Pflanzen im Alpinum, die man eigentlich noch nehmen
könnte. Ja, aber das sind alles auch teilweise Sukkulenten. Und das, die sind halt sehr widerstandsfähig, die passen sich gut an, die sind sehr trockenheitsliebend, die sind frostbeständig und das ist eigentlich wirklich die beste Sedum oder die beste Pflanzengattung, die man für solche Dachbegrünungsszenarien nehmen kann. Wenn man jetzt im Flachdach ist und ich habe mehr Volumen, mehr Erde, dann kann ich natürlich noch mit anderen Pflanzen arbeiten. Aber in der Schräge auf dem Dach ist Sedum eigentlich das Nummer eins. Da gibt es ganz wenig, was man.
Bei einem Knackpunkt ist ja, also bei Sedum habe ich natürlich immer einen ziemlich begrenzten Blütezeitraum. Dann, ne? Also wenn es darum geht, was für die Bienen irgendwie zu haben. Ne?
Das kann man ja auch einstellen. Also es gibt ja gerade auch vom Mauerpfeffer und Fetthände gibt es ja ganz viele verschiedene Unterarten, die auch unterschiedlich blühen und auch vom Zeitpunkt her und auch Sempergreen und auch mal die Großgärtnerei aus Issum, die wussten schon, was sie tun und die hatten dann wirklich auch die Blüte so eingestellt, damals über einen langen Zeitraum. Und dann in 4 Farben. Also ich glaube, es fing an mit Weiß, dann Gelb, Rot und dann nochmal Weiß. Und das hat sich dann quasi blühtechnisch so die Hand gegeben. Also hat sich abgewechselt und das hat super funktioniert, ja.
Und das, ich will nochmal auf das erste Dach, was ja mal wahrscheinlich so ein Meilenstein auch ist, ne, dass man sagt, jetzt habe ich die erste Pfanne aufs Dach gelegt. Ist das einer von euch jetzt hier aus Plettenberg, der da gesagt hat, ich mache mein Dach oder habt ihr da?
Nee, das ist ein Industrieller aus Plettenberg, der hat in der Innenstadt 2 Gebäude gekauft und saniert und hat dann eben eine Fläche Dach begrünt.
Und dann, wie ging es dann weiter?
Dann war in am Chiemsee ein großes Gebäude in der JVA Bernau. Das war unser größtes Projekt dann, auch schon ein relativ sehr großes Projekt mit 260 Quadratmeter. Und da haben wir wirklich jede Pfanne quasi aus wir haben Matten bestellt, die sind 2 Meter mal 68, dann wurden aus diesen Matten auf dem Schneidtisch kleine Stücke rausgesägt, die Pfannen wurden händisch gefüllt, wir hatten da natürlich ein Team, dann wurden diese Mattenstücke reingesetzt und 260 Quadratmeter sind 2600 Pfannen begrünt. Und dann stapelt auf Paletten, auf einer Palette passen 10 Quadratmeter, 26 Pfannen, also 26 Paletten, 2 Sattelzüge. Es passte nicht mehr auf einen. Und dann hatten wir in der JVA in Bernau ein ganz kleines Slot, wo wir mit dem LKW auf das Gebäude, war ein Knast quasi, drauf durften. Die Paletten mussten runter, wurde auch alles ganz genau beobachtet und da musste der LKW ganz schnell wieder runter und dann wurde das Dach dann von den JVA-eigenen Dachdeckern dann gedeckt.
Okay. Das wäre jetzt meine nächste Frage quasi gewesen. Wer baut die Dächer? Macht ihr das dann selber?
Nein,
oder?
Also wir sind keine Dachdecker. Wir sind ähnlich wie, ich sag mal, wie Bras oder Nilskamp. Wir stellen Dachpfannen her. So muss man sich das denken. Und der einzige Unterschied ist, wir haben eine verderbliche Ware. Also wir können unsere Pfannen nicht produzieren und auf Lager stellen. Das geht bei unserer Pfanne nicht. Das heißt, wir müssen mit den Dachdeckern oder mit den Zimmerleuten, je nachdem, wer es macht, müssen wir immer eine Just-in-Time-Lieferung vereinbaren. Also wir müssen immer besprechen, wann möchtest du haben und maximal 3 Tage gestapelt und eingestretcht auf der Palette stehen lassen. Danach.
Also sie kommen schon vorgepflanzt dann an.
Wie Rollrasen, ne?
Ja, genau. So. Ja. Den musst du ja auch ausrollen. Den kannst du ja nicht wochenlang eingerollt lassen, dann verdirbt der. Und unsere Pfanne ist eben komplett fertig konfektioniert. Da ist die Begrünung drin, verlegefertig, aufgestapelt auf Paletten, also 100 Stück, 10 Quadratmeter. Und wenn ich die jetzt beim warmen Tagen irgendwo eingestretcht über eine Woche stehen habe.
Schwitzt und alles, ne?
Schwitzt und dann fängt das an zu gären und dann ist die Vegetation tot. Dann habe ich kaputte Pfannen. Und das haben wir am Anfang auch schmerzlich erfahren, obwohl wir es gesagt haben, haben wir es dann angeliefert. Der Dachdecker so, ja, liefert man Mittwoch an, dann haben wir Mittwoch angeliefert. Und dann
aber sind das schon spezielle Dachdecker oder müssen die da irgendwie was vorher
verwissen? Nein, das sind ortsansässige Dachdecker. Das ist ja das gleiche Produkt wie eine Betonpfanne. Er weiß ja, wie es verlegt wird. Er muss ein bisschen auf Sauberkeit achten, das Gewicht.
Man kann sie nicht so schmeißen wie hier.
Auch das geht. Muss natürlich, das geht auch. Die Vegetation sitzt gut drin. Aber in der Regel werden sie nicht geschmissen, sondern da ist so ein bisschen Ehrfurcht, die Vegetation kann rausfallen und so. Es wird da schon angereicht. Aber das würde gehen und es gibt sogar ein paar Dachdecker und wir haben ganz am Anfang auch Bilder und Videos, wo eben auch wirklich der Dachdecker seinem anderen Dachdecker die begrünten Pfannen zuwirft. Das geht. Aber wie gesagt, ich wollte nochmal auf das Thema zurückkommen. Ja. Wenn ich über 3 Tage jetzt, ich sag mal, anliefer, der Dachdecker sagt Mittwoch und ich liefere Mittwoch an. Und er sagt, ja, ich schaff's jetzt nicht, weil ich muss, keine Ahnung, irgendwas noch am Dach machen. Und er lässt Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag stehen und fängt erst am Dienstag an. Dann kann es dann wirklich unter Umständen sein, dass die Dachpfannen dann nicht mehr zu gebrauchen sind, dass die Sedumvegetation dann kaputt ist. Und das ist der Unterschied zwischen uns und einem klassischen Dachpfannenhersteller. Wir haben eine verderbliche Ware. Mhm. Und das haben wir jetzt, und das sagen wir jetzt nochmal wirklich schärfer, verarbeitet das maximal nach 3 Tagen. Und wenn ihr es nicht nach maximal 3 Tagen verarbeiten könnt, dann müsst ihr es leider ausrollen, dann müsst ihr es quasi abpacken und irgendwo auf die Fläche ausbreiten, weil ihr könnt es nicht über 3 Tage stehen lassen.
Und kann ich mir nicht die Dachpfannen mit dem Substrat extra bei euch bestellen und sagen, so jetzt hole ich mir dann das grüne Füllmaterial, also die Matte, die ich da auf dem Vlies wahrscheinlich...
Die Matte ist schwierig. Also am Anfang haben wir ja auch Matte verarbeitet. Und die Matte ist auf Kokosfaser Vlies quasi, ist diese Sedumvegetation angesät und angepflanzt. Und wir haben dann eben diese Matten ausgeschnitten, wie so ein Rollrasen, genau, und haben das dann in die Pfanne reingesetzt und dann haben wir es aufgespießt, weil die Sedumwurzeln brauchten extrem lange, um durch die Kokosfasermatte in das Granulat einzuwurzeln.
Ach so,
das
ja,
heißt,
klar.
Das heißt, diese beiden...
Ja, anwässern und alles.
Ja, diese beiden Phasen, Granulat und Sedummatte, lagen quasi nur aufeinander, die hatten noch keinen Verbund. Dann haben wir die aufgespießt und dann gesichert mit Sprengringen. Und es brauchte wirklich sehr lange, bis die Wurzelchen durch diese Kokosfasermatte durchgingen und das Kokosfaser verrottet auch sehr langsam. Das war nicht das perfekte System. Jetzt sind wir davon weg und jetzt lassen wir anpflanzen bei Sempergreen. Das heißt, wir schicken die Rohpfanne nach Holland, dort wird gefüllt und dann wird mit Sedumsprossen, sehr großen Varianz, unsere Pfanne angepflanzt und dann liegt unsere Pfanne 12 bis 14 Wochen auf dem Feld. Und in diesen 12 bis 14 Wochen ist das in der Regel so dicht bewachsen, dass eben auch Fremdbewuchs recht selten vorkommt. Und weil ich jetzt keine Kokosfaser mehr habe, die im Weg ist, wurzelt das Sedum direkt ins Granulat und bildet quasi einen Wurzelballen. Jetzt sitzt das schön stabil drin. Wie sollte ich das zu einem Kunden schicken in getrennten Phasen? Das geht gar nicht. Also wenn, dann müsste er mit Sedummatte arbeiten, aber dann hat er auch das Problem, wo konfektioniere ich die? Ja. Weil die Sedummatten kriege ich nicht in 30x30, sondern die kriege ich in 2m x 68. Das heißt, der Kunde müsste dann irgendwo bei sich schneiden. Dann müsste er Granulat bestellen, dann müsste dann die Pfannen füllen, müsste dann schneiden, müsste die Matte reinspielen. Setzen, müsste die aufspießen, müsste die Klemmringe setzen, ist der Aufwand viel zu groß.
Gerade das Thema Zeit, wahrscheinlich so rechnet sich gar nicht.
Genau. Muss das denn einen Dachdecker zwingend einbauen oder könnte ich auch selber sagen, boah, hört sich gut an, ich mache das jetzt selber?
Ja, wir haben viele Kunden, die sagen, ich mache ein Vordach, ich mache einen Streifen und dann sind es mal 5 Quadratmeter und dann kann das jeder, der so ein bisschen handwerklich geschickt ist, selber machen.
Also, gerade so ein bisschen es gibt ja, so ein Markt letztendlich, der sich in den letzten Jahren aufgetan hat, ist halt diese Gebäudebegrünung.
Ja, und die Diskussion einfach auch.
Streiten sich so ein bisschen auch um diesen Markt, natürlich die Dachdecker und die Landschaftsgärtner, um da zu schauen, okay, ich klar, Dachpfannen setzen würde ich als Galabauer wahrscheinlich nicht machen, aus Haftungsgründen und so weiter, keine Ahnung, sondern vielleicht höchstens für ein Gartenhaus oder für ein Carport, aber jetzt wahrscheinlich eher nicht ein komplettes Dach. Aber dann geht es wahrscheinlich auch um die Pflege des Ganzen letztendlich, oder?
Also die Pflege des Ganzen ist klar, da gibt es auch die FFL-Richtlinie, die schreibt auch schon mal so ein bisschen vor, was man zu tun hat. Da wird auch beschrieben, dass alle 2 Jahre wenigstens, also besser jedes Jahr, einmal eine Kontrolle gemacht werden muss. Und im Flachdach kann das natürlich relativ einfach gemacht werden, da kann man hoch, da kann man drüber laufen, gucken. Mhm. Ob sich was eingesät hat, was da nicht hingehört. Auch im Flachdachbereich passiert das auch öfter, ganz klar. Hat was mit der Schwerkraft zu tun. Wenn da so ein Samen kommt, fliegt auf der Fläche, dann bleibt er auf der Fläche liegen. Und wenn ich jetzt am Anfang eine sehr spärliche Flachdachbegrünung habe, wo ich relativ viele Flächen noch braun habe, wo ich das Granulat sehe, dann kommt es da auch zum Ankeimen. Und wenn es dann Klee ist oder ein Löwenzahn oder ein Gras, ist das in der Regel nicht ganz so schlimm, weil in trockenen Phasen geht das auch wieder kaputt.
Ja, aber die Birken sind das Problem wahrscheinlich.
Genau, so ein Baum wird irgendwann statisch zum Problem. Das macht er nicht sofort. Also der braucht ja auch so eine gewisse Zeit, bis er Gewicht hat. Und gerade in den ersten 1-2 Jahren macht er Mäder. Das heißt, er wird groß, hat oben 2-4 Blätter. Und von der Topografie her sehe ich natürlich sofort, da ist irgendwas, was da nicht hingehört, weil es viel höher ist als der restliche Sedumteppich. Das muss dann entfernt werden. Bei uns in der Schräge...
Aber beim Entfernen, ich meine, wir sind ja ein Gärtner-Podcast. Ich ziehe das dann raus und dann habe ich wahrscheinlich ganz viel Material auch noch dran, oder?
Jetzt muss man gucken. Also wenn ich jetzt in der Schräge bin, habe ich relativ selten sowas, weil das Samenkorn, was auf die Fläche, auf die Schräge kommt, wird von Regen und Wind abgewaschen. Das heißt, das hat jetzt schon mal einen Vorteil. Wir haben eine sehr dichte Vegetation. Das heißt, da liegt auch schon mal so ein Propeller drauf, aber der kommt gar nicht irgendwie zum Keim, weil er oben auf dem Sedum liegt. Und wenn es mal windig ist und mal richtig regnet, dann ist er wieder weg. Mhm. Falls es doch vorkommt, muss er natürlich entfernt werden. Da kann man einfach die Hand auf das Sedum machen und dann reißt man ihn raus und hat man die Wurzeln. Oder, was noch so ein bisschen anders geht, am Anfang hat natürlich so ein Düngerbaum noch nicht viel Speicher. Und wenn ich ihm jetzt die Zeit der Photosynthese nehme, also wo er quasi...
Also einfach abschneiden.
Einfach abschneiden, genau. Dann verrottet der Rest. Ja. Ich muss halt dranbleiben. Ich darf halt Bäume nicht so lange stehen lassen, bis sie 5 Meter hoch sind und statisch zum Problem werden. Ja. Es ist zum Gründach muss man nicht denken, ich mache das drauf und habe gar keine Pflege, kein Pflegeaufwand. Das ist schon was Besonderes und da muss ich natürlich wirklich drauf achten und muss das pflegen und warten und da muss ich auch mal einen Landschaftsgärtner kommen lassen oder einen Dachdecker, der drüber geht und das Ganze wieder in Ordnung bringen.
Wie stehst du denn dazu, weil bei uns in der Branche viel auch dieses Solargründach-Thema immer mehr wird und aber auch natürlich die Diskussion kommt, okay, welches Gewerk sollte das jetzt irgendwie einbauen? Auch gerade, weil natürlich viele Gewerke sehen, ey, da kann man gut mit Geld machen, da kann ich mich irgendwie drauf spezialisieren. Wir hatten mal mit Benjamin Küsters aus dem Verband ein Gespräch und dann sagte er auch, das Zusammenarbeiten ist halt mega wichtig und wir dürfen uns als Gärtner nicht diese Kompetenz irgendwie absprechen lassen. Ja. Weil ich glaube, also das extensive Thema natürlich auch ein einfacheres ist, sich da reinzudenken, aber wenn es irgendwann bei dieser Komplexität mit den ganzen verschiedenen Arten der Dachbegrünung, ob es jetzt extensiv, intensiv, ob es ein Biodiversitätsdach ist, ob es ein Retentionsdach, was auch immer ist, wie siehst du das denn?
Also bei der Verlegung unserer Pfanne, das ist eigentlich eine Dachdeckertätigkeit, weil das ist ja wieder ein Neubau oder es wird saniert. Und das ist ja nicht nur die Verlegung der Dachbegrünungspfanne auf dem Dach, sondern es sind noch die Anschlüsse, Ortgänge, der Fies, das muss verlattet werden. Ja. Vielleicht noch eine Dämmung, die Anschlüsse am Kamin, da gibt es ein Dachflächenfenster, müssen auch die Anschlüsse gemacht werden.
Die ganzen Sicherheiten, ne?
Die Sicherheit ist auch ganz wichtig. Also das ist wirklich dann auch ein Fall für einen Dachdecker. Das ist, dass da jetzt klassischerweise ein Landschaftsgärtner dran geht, möglich. Wenn es jetzt nur eine Fläche, die ausgetauscht wird, ein bestehendes Dach, was eben noch in Ordnung ist, wo der Kunde sagt, ich will einfach nur 2 Quadratmeter oder 5 Quadratmeter der Dachfläche ausgetauscht haben gegen die Dachbegrünung, dann kann man das natürlich auch ein Landschaftsgärtner machen oder der Hausbesitzer selber. Aber wenn es jetzt wirklich ein Neubau ist und eine Sanierung und eine energetische Sanierung, dann ist das ganz klar auch wegen Sicherheit und Gewährleistung bezüglich Dichtigkeit ganz klar ein Dachdecker-Thema.
Aber wenn es um die Pflege geht, macht es eigentlich Sinn, weil vielleicht sogar
das Carport
oder die Garage bepflanzt ist?
Genau, dann können sich beide wieder die Hand geben. Das kann dann ein ganz normaler Dachdecker auch durchführen, wenn er die Kompetenz dafür hat und unterscheiden kann zwischen einer jungen Birke und einer Sedumvegetation. Oder es kann natürlich auch der Landschaftsgärtner machen. Ja, in der Regel soll es dann der Landschaftsgärtner machen.
Jetzt in der Vorbereitung wurde euch natürlich auch gefragt, sag ich mal, die Anführungszeichen Gefahr durch die Konkurrenz, durch Solar.
Nein, also wir haben da keine Flächenkonkurrenz. Ich finde PV ist auch sehr sexy, ist eine ganz prima Geschichte. Und wir haben ja in Deutschland 27 Millionen schräge Dächer. Und diese Dächer haben ja meistens eine, ich sag mal jetzt bestenfalls Süd- und Nord ausgerichtete Seite. So, und da gibt es keine Flächenkonkurrenz. Da mache ich die süd zugewandte Seite, mache ich Photovoltaik und die nord abgewandte Seite mache ich eben die Dachbegrünung. Oder was auch ganz viele Kunden machen, die machen oben die Dachbegrünung und unten die PV. Ja. Ganz viele Kunden, die das Dach quasi hälften. Also entweder übereinander oder eben nebeneinander machen oder eben wirklich so aufteilen, dass sie sagen, du, die Effizienz wird zwar immer besser, der PV, aber wenn ich die Südseite des Daches mit PV mache, dann habe ich meinen Strombedarf, wenn ich einen Speicher habe, mehr als gedeckt. Und dann mache ich die Nordseite begrünt.
Ich finde es spannend, weil man sieht ja häufig auch bei Dächern, wenn die mit PV nachträglich belegt werden, sieht man ganz viele Dachpfannen trotzdem noch. Die kann man ja trotzdem ersetzen. Genau, also der Vorteil von diesem Solargründach ist ja dann trotzdem da. Ne?
Ja, muss ich nur aufpassen, da sollte die Dachbegrünung über die PV und nicht unter die PV. Weil wenn ich dann sehr viele unbegrünte Fläche über der PV habe, kann es dann durch die Ansammlung des Wassers beim Starkregenereignis zu Probleme kommen.
Meinst du jetzt über, also in der Spitze, da drüber?
Genau, also oben, dass ich oben direkt, also oben ist ja der First, dass ich dann oben anfange mit PV und unten drunter dann die Begrünung mache, dann macht man es, das empfehlen wir immer umgekehrt, fangen wir mit der Begrünung an und gehen dann auf die PV.
Okay.
Einfach nur eine Sicherheitssache, weil wir da eben auch die Funktionalität, die Dichtigkeit des Daches weiter gewährleisten müssen.
Wie funktioniert das eigentlich jetzt in der Schräge? Ich meine, wenn wir jetzt 40 Grad haben, irgendwie über 2-3 Wochen, ist da noch genug Wasser da für das Sedum? Oder das läuft ja alles runter eigentlich?
Ich habe ja hier ein Rohteil. Und wenn man sich das Rohteil anguckt, dann sieht man in diesem Rohteil, in diesem Pflanzkasten, zwei Wände. Zwei senkrecht hochstehende Wände. Das sind auf der einen Seite sind das Schubsperren, dass das Ganze bei einer Schräge, das ganze System nicht staucht, nicht abrutscht. Ganz wichtig oder viel wichtiger ist aber der Regenwasserrückhalt. Das heißt, ich habe Wasserspeicher eingearbeitet im Untergrund, unter der Pflanze. Und da ich ja, wie gesagt, dieses Granulat nehme, was eben auch sehr hygroskopisch ist, also Wasser aufnimmt und speichert, habe ich im Untergrund quasi ein Wasserreservoir. Das Wasser wird dann eben über Drainage hochgezogen von einem Granulatkörner zum nächsten bis zur Sedumwurzel. Und die Sedumpflanze ist ja sowieso sehr trockenheitsliebend. Und mit diesem Wasserspeicher im Untergrund kann ich dann eben auch sehr lange Trockenphasen überbrücken. Also Sedum ist zwar sehr trockenheitsliebend, aber wenn ich dann mal irgendwie 3-4 Monate wirklich Trockenheit habe, dann wird es auch für die Pflanze irgendwann kritisch. Die zieht sich dann zurück, die wird dann meist manchmal rot, je nachdem, was ich für einen Typ habe. Ist dann nicht so buschig und bauschig in der Vegetation, blüht weniger, ist einfach so, nimmt einfach ihre Aktivitäten zurück, würde jeder machen, wenn er Stress hat. Aber mit diesem Wasserspeicher haben wir es in der Regel bisher immer geschafft, dass die gut auch durch den Sommer kommen.
Ja. Okay, also bewässert hat noch keiner dann das.
Es gibt Bewässerungssysteme, ja. Manche Kunden möchten das auch ganz gerne haben und das brauchen wir dann. Wir haben ja ein Kaskadensystem, das heißt überschüssiges Wasser wird ja von einer Pfanne in die unterliegende Pfanne weitergegeben, dann baut sich wieder dieser Wasserspeicher im Untergrund auf, überschüssiges Wasser in die nächste Pfanne, bis es eben abgeleitet wird in die Regenrinne. Und dadurch, dass ich ein Kaskadensystem habe, brauche ich eigentlich meine Bewässerung nur oben.
Ein Schlauch.
Genau, ein Tropfschlauch, der dann eben die oberste Pfanne beregnet, bewässert. Und wenn dann eben die Wasserspeicher voll sind, läuft das überschüssige Wasser in die nächste und so weiter. Und somit kann ich mit einer Leitung Bewässerung quasi die gesamte Dachfläche bewässern. Und wenn an der untersten Pfanne, an den Wasserüberläufen, der erste Wassertropfen rauskommt, kann ich quasi die Bewässerung ausstellen.
Jetzt werden wir in unserer Reihe, glaube ich, auch echt oft über das Thema Substrat reden und würde auch gerne mal irgendwie das Thema aufmachen. Du sagtest aus BIMS, Lava, Blähton. Organisches Material ist nicht im Substrat drin, oder?
Also erstmal ist Organik, also wir haben ganz minimale Organik drin, das ist nicht viel. Wir haben aber auch da Gespräche geführt mit großen Marktführer aus der Eifel und der hat auch gesagt, lass die Organik raus, weil die Organik bildet sich selber über die Jahre. Ja. Und so eine Pflanze, auch bezüglich Düngen, sehr spärlich düngen. Also maximal im Frühjahr mal mit einem Langzeitdünger oder mit einem Stickstoffdünger, also mit Hornspäne vielleicht. Aber man sollte solche Pflanzen, die auf dem Dach sind, die ja wirklich auch brutale Gegebenheiten haben, nicht so sehr verweichlichen.
Verwöhnen auch.
Dann. Genau, verwöhnen. Und ähnlich sagt man ja auch bei Wein, den soll man nicht gießen, weil der soll sich hochhungern. Das heißt, der muss tief wurzeln.
Dass er auch beim Rasen ist das auch ähnlich. Ne?
Und deswegen auch das Granulat und wenig Organik. Und Organik ist auch immer schwer. zieht sich dann voll Wasser, ist ein Wasserspeicher. Und weil wir auf dem Dach immer aufpassen müssen, dass wir die Statik nicht zu sehr beanspruchen, haben wir als ein Granulat gewählt, was relativ wenig Organik hat. Und
wie gesagt, die Organik. Wo kommt das dann her? Wo kauft ihr das ein? Wie lasst ihr das mischen? Wie läuft das dann irgendwie ab?
Also wir haben es auch aus der Eifel gekauft im Vorfeld, wo wir es noch selber hergestellt haben. Sempergreen hat einen anderen Lieferanten. Ich weiß im Moment gar nicht, wo Firma Sempergreen das Material bezieht. Aber es passt vom Gewicht her. Da haben wir natürlich auch Einstellungen gemacht, dass wir da kann man auch in der Bestand oder in der Menge der Bestandteile natürlich auch viel noch am Gewicht machen. Und wie gesagt, Gewicht ist immer ein Riesenthema und Funktionalität.
Haben die für euch denn eine eigene Mischung dann trotzdem gemacht?
Ich glaube, jetzt haben wir für unsere Schrägdachbegrünungspfannen eine eigene Mischung.
Wo findet denn die Produktion eigentlich statt, der Pfannen?
Der Pfannen hier im Sauerland, die Rohpfannen werden hier im Sauerland gespritzt, gegossen, aus einem 100%igen Recyclat und gehen dann nach Odaik, nach Sempergreen und werden dort gefüllt und angepflanzt.
Okay.
Und gehen von Odaik, also von Sempergreen, dann aus direkt zum Kunden. Das heißt, der Kunde nimmt Kontakt auch mit uns oder mit Sempergreen. In der Regel wird es immer mehr Sempergreen, weil die auch die Exklusivlizenz jetzt haben. Und dann wird dann vom Feld aus quasi geerntet. Die Pfannen werden genommen, werden aufgestapelt, eingestretcht auf dem LKW, werden just in time dann zum Kunden, zum gewünschten Anliefertermin gebracht, dort entladen und dann übernimmt der Dachdecker und macht die Verlegearbeiten.
Du hast über diese Förderlandschaft gesprochen und auch in dem Podcast eine Vorbereitung hier von den Weltverbesserer-Podcast hattest du auch am Ende dir gewünscht, dass das Thema mit der Förderung in Deutschland besser wird. Das war jetzt im Juni 2021. Was hat sich jetzt verändert in der Zeit bis heute,
Oktober 2024? Zum Beispiel fürs Ruhrgebiet gibt es ein richtig super Förderprogramm von der Emscher Genossenschaft. Da fördern die mit 50 Euro pro Quadratmeter. Das ist richtig viel. Und da bin ich dann wirklich beim Kostenfaktor. Und Kosten ist immer ein Riesenthema. Gerade für jemanden, der sein Dach erneuern muss, sanieren muss, energetisch saniert. Heutzutage gucken alle aufs Geld. Und dann ist so ein Gründach, was ja dreimal so teuer ist wie eine normale Dachpfanne, wobei die Dachpfanne ja nichts kann und unsere Grünpfanne ja sehr... Man merkt meine Abneigung gegen Beton, glaube ich.
Kommt gar nicht raus.
Nein, kommt gar nicht raus. Ich halte mich auch zurück. Und da ist natürlich dann gut, wenn ich dem Kunden dann, ich sag mal, Kosten sparen kann. Da freue ich mich selber drüber, wenn der Kunde dann mehr Aufwand hat.
Was kostet denn der Quadratmeter?
Also wir liegen so bei knapp über 80 Euro netto und so eine ganz normale Betonpfanne. Die liegt so irgendwo bei 20 Euro, etwas drüber. Also ja. Wir liegen so im Faktor dreimal so
teuer. Aber wenn ich 50 Euro dazu bekomme?
Dann bin ich ungefähr im gleichen Spektrum unterwegs, genau. Und das war ja auch unser Ziel, dass wir gesagt haben, wir wollen ein leichtes System, wir wollen ein Plug-and-Play-System, also was jeder Dachdecker intuitiv bearbeiten kann, weil er es kennt, weil es einfach eine Pfanne ist, eine begrünte Pfanne. Die soll genauso das Gleiche können wie eine normale Betonpfanne, eben mit der Begrünung, viel, viel mehr. Und die soll am besten mit den Förderungen kostenneutral sein.
Hast du, glaube ich, weiß nicht, ob ich die Zahl richtig jetzt im Kopf noch habe, aber 27 Millionen
Schräge Dächer.
Und
es kommt jedes Jahr. Ich habe mal das war glaube ich 2021, hieß es, jedes Jahr kommen 250.000 schräge Dächer, also neu gedeckte schräge Dächer dazu. Aus der Bestandsimmobilien werden Dächer saniert oder eben Neubauten. Das werden jetzt etwas weniger sein. Im Moment läuft es ja in der Branche auch nicht so gut. Aber es ist immer noch ein Riesengebiet, was da beackert werden kann.
Was gerade die größte, ist es der Preis, das die größte Hürde ist, zu sagen, ich mache jetzt ein Gründach?
Nee, wir sind noch nicht so bekannt. Wir sind ja ein relativ junges Startup. Und wir bemühen uns da auch in den sozialen Medien und machen viele Vorträge auch und sind auf vielen Messen. Aber es braucht natürlich auch eine gewisse Zeit, um dieses Thema, ja, dass das durchdringt in der gesamten Republik. Wir sind jetzt schon ganz gut bekannt.
Ihr macht, also als ich mir das Marketing angeguckt habe, habe ich gedacht, boah, krass. Aber man merkt, dass es irgendwie mal gelernt hat. Also da
freut sich Steffen, wenn er das hört.
Wirklich.
ja, wir geben uns wirklich Mühe. Aber wie gesagt, das ist halt auch eine schnelllebige Zeit und Posts in den sozialen Medien werden oft, man erreicht dann die Leute auch nicht. Und es muss natürlich, Der Dachdecker muss es auch anbieten, das heißt, er muss überzeugt sein, dass er, wenn er eine Anfrage bekommt, auch zum Kunden fährt und sagt, hey, hast du mal über eine Dachbegründung nachgedacht? Und
der
muss
das auch. Der Planer quasi schon.
Ja, Architekten, gerne. Architekten sind absolut gute Multiplikatoren. Wenn die begeistert sind, dann nehmen die das immer mit.
Wie viele Ausschreibungen gibt es nun in dem Bereich?
Und wir hatten jetzt schon einige, wo eigentlich schon direkt bei dem bei den Bauzeichnungen drin steht, dass es eine Mike Wintop Grünfläche wird.
Wir waren bei Firma Rinn für Betonsteine. Ja. Wir sagten auch, dass es Ausschreibungen halt viel gibt, wo genau das ausgeschrieben wird oder halt gleichwertige Betonsteine. Und gibt es halt dann wenige.
Ja.
Was natürlich dazu führt, dass solche Sachen dann auch ausgeführt werden.
Also da sind wir dran, ganz klar. Aber da ist auch noch viel Arbeit. Wir arbeiten jetzt bald auch mit zwei Pfannenherstellern zusammen. Also die, die uns am Anfang so ein bisschen belächelt haben mit dem Thema, arbeiten jetzt mit uns zusammen. Wer das ist, möchte ich jetzt nicht sagen. Und das ist auch nochmal ein Multiplikator. Also wir sind Mike Wintop, wir sind ein junges Start-up, wir sind ein bisschen verrückt, wir sind Kunststoff-Heads und wenn dann so ein renommierter Pfannenhersteller kommt und sagt, ich habe eine Grünpfanne, das ist was ganz anderes. Ja. Ist einfach auch so die Sicherheit und das Vertrauen was ganz anderes, als wenn er die Sicherheit und die Vertrauen bei einem Start-up sucht.
Wie groß seid ihr denn jetzt? Das hätten wir eigentlich am Anfang auch fragen können, wie viele Mitarbeiter ihr
habt. Also wir sind eigentlich noch keine Handvoll. Also das ist echt ganz schmal noch. Wir werden jetzt, wenn die Nurpfanne in...
Aber du lebst jetzt davon. Also du bist jetzt...
Also die Unternehmungen werfen im Moment noch keine Gewinne ab. Ich habe Glück, dass mein ehemaliger Arbeitgeber aufgrund Arbeitnehmererfindung eine Tantiem bezahlt.
Ja.
Davon lebe ich. Aber die Unternehmungen werfen das, was sie an Gewinne abwerfen im Moment, wird reinvestiert, also in neue Werkzeuge. Und so ein Spritzgusswerkzeug, nochmal als Beispiel, für so eine Betonpfanne, also für so eine begrünte Pfanne, Entschuldigung, da sprechen wir vom Invest von 60.000 Euro.
Ja. Und jetzt habt ihr das erste Produkt quasi und jetzt nochmal ein zweites Produkt, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, genau. Also wir haben ja mit der ersten begrünten Pfanne angefangen, da kommen jetzt noch einige dazu und
ist das, was heißt einige dazu? Heißt andere Formate oder?
Andere Formate, genau. Okay. Genau. Also wir sind mit fast jedem Pfannenhersteller dieser Welt, also Ton und Beton, im Gespräch und da gibt es halt Gespräche, dass man auf eine bestimmte Pfannengeometrie eine angepasste Grünpfanne quasi konzipiert.
Muss ja passen, also das Stecksystem.
Ist jedes Mal eine andere Konstruktion, also ist komplett neues. Wir wissen natürlich jetzt, wie man vorgeht, klar.
Ja.
In der Regel brauchen wir auch keine Pfannen mehr eindigitalisieren, sondern kriegen jetzt die Datensätze, was natürlich
das hat sich auch geändert,
was das Ganze natürlich erleichtert. Aber man muss erstmal aus dem Beton- oder Tonprodukt erstmal ein kunststoffgerechtes Produkt machen. Also die Verrippung, die Ausdünnung, die Berechnungen, das muss erstmal im Vorfeld alles passieren. Und aber das wissen wir, wie es geht und von daher geht das relativ schnell.
Und das zweite Produkt?
Das zweite Produkt hat sich eigentlich durch die Besuche auf den Dächern herausgestellt. Also wir waren ja bei den ersten oder wir versuchen es bei allen, das schaffen wir jetzt nicht mehr, weil es zu viele Projekte sind, auch vor Ort zu sein, mit auf dem Dach zu sein, den Dachdecker auch zu helfen, um zu lernen. Also wir scheuen uns da nicht aufs Dach zu klettern und Handschuhe anzuziehen und uns nass zu machen. Wobei ich jetzt nicht die Statur eines Dachdeckers habe, also da bin ich eher zu schmal gebaut. Aber wenn man dann auf dem Dach ist und sieht, dass die Dächer begrünt werden, dann werden die ja nicht komplett begrünt, sondern es gibt auch immer Bereiche, die unbegrünt bleiben.
Und viele Formteile ja auch, ne?
Genau, also die Ortgänge, die Firstpfanne, Anschlussteile ums Dachfenster rum, unten an der Ringrinne eine Reihe normale konventionelle Pfanne, oben unterm First eine normale. Und dann überlegt man sich, weil man ja nicht so trainiert wurde, dass es nur Beton und Ton gibt, und alles hinterfragt, und das bringt man von zu Hause aus mit, das muss man mitbringen, dann fängt man an zu überlegen, okay, muss das sein? Also wir wissen alle, Beton und Ton ist bauphysikalisch und nachhaltig eine Katastrophe. Gibt es da nicht eine bessere Lösung? Gibt es da nicht etwas, was leichter ist, die gleichen Funktionen mitbringt, billiger ist, stabiler ist, variantenreicher ist und wenn man dann aus dem Kunststoffbereich kommt, so wie wir, dann findet man ganz schnell eine Lösung und dann muss man nur überlegen, ja, ich möchte dann etwas haben, was nicht nur in allen Bereichen besser ist als das konventionelle Produkt, sondern es muss auch leider günstiger sein. Weil dann, wenn ich jetzt in 100 Punkten besser wäre als Beispiel als eine Betonpfanne, aber teurer, dann würde der Konsument sagen, ja, aber das ist,
reicht ja,
ist das eine Kunststoffpfanne? Ja, und aber dann Beton, das gibt es seit 70 Jahren. Das ist ja ein renommiertes, erprobtes Material und ist sogar günstiger. Und dann lege ich lieber das drauf, mache ich kein Risiko. Und deswegen müssen wir nicht nur in allen Belangen besser sein mit unserer Nurpfanne, also mit der unbegrünten Pfanne, sondern wir müssen auch noch günstiger sein. Und das Günstiger holen wir nicht mit der Nurpfanne raus, sondern in den Anbauteilen Ortgänge und Firstpfanne, weil die sehr, sehr teuer sind von den renommierten Pfannenherstellern.
Muss ich jetzt gerade noch dran denken, als wir letztens zu Hause ein bisschen umgeräumt haben, da hatte ich noch ein paar Restpfannen und dann wirklich, ich dachte mein Schwiegervater ist Dachdecker, pass auf, eine Pfanne kostet hier 15 Euro oder so. Ne?
Ja, da war es aber eine teure Tonpfanne.
Ja.
Also so eine Pfanne wiegt 4,5 Kilo, hatten wir gerade schon mal. Mhm. Tonpfannen wiegen teilweise sogar noch mehr. Unsere Nurpfanne wiegt 795 Gramm, ein Fünftel des Gewichts. Sie ist aber windsogstabiler auf dem Dach.
Okay.
Sie liegt stabiler
auf dem Dach. Das wäre jetzt meine Frage
gewesen. Genau, dann sagt jeder, aber gut, dann fliegt das sofort weg. Ja. Die Betonpfannen oder die Tonpfannen sind ja nicht umsonst so schwer. Klar, die wollten Betonmaterial verkaufen, aber sie liegt natürlich auch satt auf dem Dach und bringt auch den Sturm und dem Wind einiges entgegen.
Du musst sie nicht verschrauben?
Nein, die muss ich nicht verschrauben. Wir haben ein patentiertes Befestigungssystem, wir haben eine Dreipunktsicherheit, wir haben einen Haken, der sich an der rechts liegenden Pfanne unterhakt, links kommt der Sturmhaken und oben kommt die Überdeckung. Ja. Das heißt, wir haben eine Drei-Punkt-Sicherheit versus eine Zwei-Punkt-Sicherheit, nämlich bei der Betonpfanne. Und wir haben das getestet. FOS hat so Videos im Netz, wo eben diese Windsog-Sicherheit geprüft wird. Die haben wir nachsimuliert. Wir simulieren ja alles nach, sieht man ja im Garten.
Ja.
Und das haben wir auch getestet und wir liegen wirklich windstabiler auf dem Dach. Und wir sind dazu noch hagelfester. Also Hageltest ist zum Beispiel ein Kilogramm schwere Kugel aus einem Meter Höhe auf das Bauteil fallen lassen. Machen Sie das mal mit der Beton- und Tonpfanne, ist Schrott. Also da ist unser System, da können Sie ruhig eine 5 Kilogramm schwere Kugel nehmen, weil es eben ein sehr zähes Material ist. Bei der unbegrünten setzen wir auch ein anderes Material ein. Während wir bei der begrünten ein Polyolefin einsetzen mit 30% Glasfaser, setzen wir bei der unbegrünten, bei der Nurpfanne ein ASA ein, weil diese ASA-Pfanne.
Was ist ASA?
Acrylnitrilstyrolacrylat. Das ist einer der UV. Sie haben gefragt. Das ist einer der UV- und witterungsstabilsten Kunststoffe, den es gibt. Also der absolute Leuchtturm ist PMMA, wird verbaut zum Beispiel im Automobil. Jede Heckleuchte.
Ja.
Jede Heckleuchte am Fahrzeug ist PMMA. Ist Mold in Color, also unlackiert, ungeschützt. Das ist einer der, ja, ist unfassbar brutal witterungsstabil. Nach 40 Jahren ist das Ding immer noch brillant. Im Frontbereich dagegen setzt man ein Polycarbonat ein und das wird meistens lackiert gegen Steinschlag und auch gegen UV, weil Polycarbonat nach einer längeren UV-Absorption eben vergilbt. Aber da kann ich kein PMMA einsetzen, weil PMMA in der Kälte zum Splitterbruch neigt. Und dann könnten sich ja Insassen oder Personen verletzen. Deswegen setzt man im Frontbereich PC ein, im Heckbereich PMMA. Und im Kühlerschutzgitterbereich und Verblendung, da setzt man eben dieses ASA ein. Und dieses ASA, Acrylnitrilstyrolacrylat, ist verwandt mit dem Polymethylmethacrylat. Das sind diese beiden Acrylatgruppen. Und die sorgen dann teilweise auch für die super UV-Beständigkeit. Das ist ganz wichtig. Dieses Material ist das Beste. Also ASA ist wirklich PMMA. Machen wir für unsere nur Lichtpfanne, also für die transparente Pfanne, gibt es bei uns auch. Und für alle anderen Pfannen setzen wir das ASA ein. ASA hat nur einen Nachteil. Es brennt wie Sau. Kann ich natürlich nicht gebrauchen. Also ich muss da additivieren. Also ein reines ASA-Pfannendach Silvester ist echt gefährlich. Also ja, das brennt wirklich super. Wenn es einmal brennt, dann brennt es durch. Und deswegen mussten wir da natürlich noch ein bisschen nachhelfen und mussten dann additiv einmischen und wir können es nachher mal gerne simulieren. Ich habe ein Feuerzeug hier liegen. Sie ist unbrennbar. Also wir haben jetzt vorgestern noch mal einen Test gemacht hier im Garten. Die Ergebnisse sieht man. So eine Brandschutzprüfung sagt, gegen Flugfeuer oder gegen strahlende Wärme darf das System nicht länger als eine halbe Stunde brennen und darf sich nicht weiter als 200 mm nach links, nach rechts, 800 mm nach oben und 600 mm nach unten ausbreiten. Und es darf nicht durchbrennen.
Das war aber auch bei dem Gründach auch, glaube ich, ein Thema. Ne?
Ja, ist bei dem Gründach auch ein Thema. Wobei bei dem Gründach ja noch die Vegetation auch das auch noch einen Schutz bringt gegen UV. Während ich bei der, wie gesagt, bei der Nurpfanne ja 100% UV-Belastung drauf haben. Deswegen mussten wir da einen anderen Kunststoff nehmen.
Wie ist das mit dem Recycling?
100% recycelbar. Wir haben ja schon ein recyceltes Material, das heißt, wir haben keine neue Ware, sondern wir nehmen aus einem Produktlebenszyklus quasi das Material raus.
Meistens kommen die Stoffe her?
Meistens aus der Automobilindustrie.
Ah ja.
Und führen quasi dem Material ein neues Leben ein. Und wenn jetzt, ich sag mal, nach 30 Jahren zum Beispiel das Bauteil nach 20 Jahren ausgetauscht werden müsste, dann kann man die Grünpfanne ausleeren. Das ist ja alles Organik, was da drin ist. Und den Kunststoffkörper könnte man wieder einmalen und könnte man theoretisch nochmal wieder zufügen. Okay.
Das ist jetzt natürlich sehr dachdeckerlastig, gerade die letzten Minuten, aber unsere Zuhörer sind meistens ja auch Netzwerker und jeder hat in seinem Netzwerk wahrscheinlich auch einen Dachdecker. Und einfach mal den Verweis, schickt ihm doch mal die Folge.
Ja.
Ist, glaube ich, hochspannend für die. Genau.
Genau, wie kann man denn mit euch irgendwie in Kontakt treten, wenn man einen Gallerbauer oder einen Dachdecker, der da mit einem Gallerbauer befreundet ist, mit dem arbeitet?
Also man findet uns recht gut über die Social-Media-Kanäle, da über MyGreenTop, also mein grünes Dach, MyGreenTop, zusammengeschrieben.
Verlinken wir auch, ja.
Super. Dann eben auch über die Firma Sempergreen und ja, wir sind eigentlich in der Branche schon recht gut bekannt. Wir werden jetzt mit der Nurpfanne natürlich nochmal ein Promotion machen, also schon mal das Marketing noch ein bisschen mehr aufbauen, weil es eben ein neues Produkt ist. Und wir jetzt auch mit den Pfannenherstellern so ein bisschen in den Konkurrenzwettbewerb gehen, leider Gottes. Aber wie gesagt, da wird man uns finden. Also auch wenn man sagt, Schrägdachbegrünung gibt man ein, wird man auf uns schon verwiesen. Oder wenn man nach den Namen zum Beispiel von mir sucht, dann kommt man auch auf die
Seite. Findet man sehr schnell bei Google.
Findet man, glaube ich, sehr schnell auch MyGreenTop bei Google und dann auf die Seite und da sind unsere Kontaktdaten.
Ja. Also wenn ich jetzt mal irgendwie eine Wirtschaftsmesse habe oder so oder irgendwie eine Gewerbeschau oder sowas, bietet sich das ja an, dass man einen Stand macht dann vielleicht einen Dachdecker zusammen.
Werden wir ganz oft gefragt und das nehmen wir auch gerne wahr. Ja. Wir haben so einen Präsentationsdachstuhl, der steht draußen und den kann man mitnehmen, den kann man gut ins Auto packen, dann werden ein paar begrünte Pfannen, ein paar unsere Nurpfannen, ein paar Betonpfanne als Gegenteil, dass man einfach mal zeigt, vom Gewicht her auch und von der Kompatibilität. Und das nehmen wir dann mit, stellen das aus, weil es einfach immer schön ist, wenn man da so eine grüne Fläche hat, wo dann der sagt, oh, das ist ja ein grünes Dach und das gibt es und dann kann man das erklären. Und wir haben ja auch aussagefähiges Prospektmaterial und Verarbeitungshinweise und dann ist das immer ganz gut. Das ist immer ein schönes Marketinginstrument, so Messen, Veranstaltungen, Ökotage, wie du es gerade sagst.
Sehr gut. Wir haben so eine beliebte Abschlussfrage bei uns im Podcast. Und zwar gibt es eine Fachzeitschrift, das ist die DEGA. Und wir machen immer so die Immigration an der Stelle. Unser Interviewgast, also du jetzt in dem Sinne, hast halt eine Doppelseite, die völlig blank ist. Und da soll einfach ein Spruch drauf. Eine Botschaft an die grüne Branche.
Ja.
Also ein Satz, keine Werbung, aber...
Alle Dächer werden grün.
Okay, perfekt.
Das ist unser Ziel. Ja. Ist viel Arbeit, wir arbeiten dran. Wir haben jetzt vielleicht einen Prozentsatz von den 27 Millionen. Nein, noch nicht mal. Wir sind noch drunter. Aber wir sind noch jung und wir sind voller Tatendrang. Und ja, wir freuen uns auf alles und was da kommt, auf jedes grüne Dach, was schön aussieht nach ein paar Jahren.
Mega. Vielen lieben Dank fürs Gespräch.
Danke dir. Gerne, hat Spaß gemacht. Danke.
Gleichfalls, danke.
Bis dann, ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch, wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.